Meine lieben Freunde und Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, nach längerer Zeit wieder einmal in Tübingen sein zu dürfen, und ich erwarte mit euch vom Herrn wesenhaften, bleibenden Segen für jedes von uns. Denn wir haben alle den Eindruck, es geht dem Ende entgegen. Die fromme Schauspielerei ist bald zu Ende, die die Welt treibt, die Frommen treiben, die du und ich getrieben haben, die geht zu Ende, und das Wesenhafte wird offenbar. Davon sind wir alle tief erfüllt und durchdrungen. Und das beflügelt unseren Geist. Und das treibt uns hinein in die ganze Hingabe und in die lebendige Erwartung unseres Herrn. Ich möchte heute Nachmittag ein Zeugnis sagen von den Probezeiten der Menschheit. Dazu muss ich eine kleine Einleitung geben. Gott ist nicht ungerecht und lässt uns auf alle Weise immer wieder die Möglichkeit der Selbstprüfung, der Neuorientierung, die Möglichkeit der wesenhaften und wirklichen Ganzhingabe an seinen Sohn. Er schafft Gelegenheiten zum täglichen Sterben, dass wir nicht nur übers Sterben biblische Vorträge halten oder Bücher schreiben, sondern selber sterben, wirklich sterben, denn nur dadurch wird das Leben in seiner Fülle, unser Besitz, unser Genuss, unser Auftrag, unsere Vollmacht, sodass wir Dinge sehen, die wir vorher nur mit dem Gehör gehört haben. Und dazu gibt er uns immer wieder Probezeiten. Sowohl dem Einzelnen, dir und mir, ist jeder Tag eine gottgeschenkte Probezeit. Das gibt er aber auch der gesamten Menschheit. Und über diese Probezeiten der Menschheit, den weitergespannten Bogen, von dem aus wir ja leicht alle einzelnen Dinge projizieren können in unser Leben, das heißt sehen können, dass das, was im Großen gilt, auch für uns persönlich wichtig ist. Ja, das wird uns der Herr zeigen. Ich will gleich anfangen mit den Probezeiten der Menschheit, indem ich zunächst einmal sie aufzähle und dann biblisch beleuchte. Die erste Probezeit der Menschheit währte vom Paradies und endete mit dem Fall. Wie lange diese Zeit war, wissen wir nicht. Die Bibel sagt nichts, und da sagen wir auch nichts. Wo die Bibel schweigt, schweigen auch wir. Aber wo die Bibel klar redet durch zwei oder drei Zeugen, haben wir das Recht und die Pflicht, auch zu reden. In dem theologischen Durcheinander, in dem wir uns befinden, überall, in den Großkirchen und in den Freikirchen und in den Bruderkreisen und schön und der bis hinein in die Zelle unseres eigenen Herzens, in dieser Turbulenz, in diesem Tohuwabohu, finden wir uns erst dann zurecht, wenn wir uns diese klare Linie vor Augen stellen. Wo die Schrift redet, reden wir. Und wo die Schrift schweigt, haben wir auch zu schweigen. Das ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn einer mich fragt, glaubst du denn, dass der Markus geschöpft hat vom Matthäus und vom Lukas oder der Lukas und der Matthäus vom Markus oder der Lukas und der Markus von Matthäus, da sagst du, ach, das ist mir ja so nebensächlich. Darum ist mir es gar nicht zu tun. Mir ist darum zu tun, dass ich treuer und demütiger und dankbarer und hingegebener und Welt- und Sündentleerter und Christusgefüllter werde. Das ist mein Ziel. Ich vollende in zwei Monaten, in weniger als zwei Monaten, mein 70. Lebensjahr. Ich habe für Kindereien und Krach und Streit und Neid und Zank und da habe ich keine Zeit mehr, auch kein Interesse mehr. Brüder, wir müssen fertig werden, denn der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, ob wir 70 sind oder 17, spielt keine Rolle. Und deshalb Noch einmal, wir wollen uns an diese Linie halten, wo die Schrift redet, reden wir, gehen aber keinen Millimeter über die Schrift hinaus und bleiben keinen Millimeter hinter der Schrift zurück. Und was dann die Einzelnen meinen, ach, das interessiert uns gar nicht. Wir nehmen die Schrift, die gegeben ist für den einfachen, schlichten Menschen, für dich und mich, ist die Bibel gegeben, hat der Heilige Geist die Redaktion übernommen, das glauben wir. Und da fassen wir, was Gott uns durch seinen Geist lebendig macht und glauben, dass wir ohne Menschendiktatur allein durch das Wort und den Geist stehen können. Mein Wort und mein Geist stehen in eurer Mitte, das heißt, sind Substanz, sind fest, fürchtet euch nicht. Das lesen wir mehrmals in der Schrift. Und deshalb genügen diese beiden Säulen, Boas und Jakin oder Wort und Geist. Boas und Jakin waren dann die Säulen im Tempel, sind aber dasselbe wie Wort und Geist. Sind dasselbe wie Mystik und Prophetie. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nur so viel, wir haben Gottes Wort und haben Gottes Geist und brauchen uns deshalb nicht zu fürchten. Und die stehen fest. Was die Einzelnen sagen, ob die Einzelnen überspitzen und überspannen und in die Schrift Dinge hineingeheimnissen, die gar nicht drinstehen, das gibt es nämlich auch. Oder aber alles bezweifeln und negieren, und dem natürlichen, fleischlichen Menschen dadurch helfen und ihn begeistert als Anhänger gewinnen. Das ficht uns nicht an. Natürlich, wenn ein junger Bursche von 2, 3, 4, 25 Jahren, wenn der hört, Christus ist nicht wirklich persönlich auferstanden, das ist nur ein Märchen. Das ist eine großartige Sache. Da wird er nämlich auch nicht auferstehen. Und da braucht er sich nicht einmal für sein Leben zu verantworten. Das ist eine furchtbar einfache Sache. Da kann er tun und treiben, was er will. Da kann er in der freien Liebe leben. Nicht so genau nehmen, wie die muckern Pietisten und dieses engherzige Gesindel, wie wir betrachtet werden. Das ist doch eine feine Sache. Und deshalb jubeln die solchen Menschen zu, die da sagen, man darf die Bibel nicht wirklich nehmen, das sind Märchen und so weiter. Gut, aber wir bekämpfen und schmähen die Leute nicht. Denn auch unter denen sind aufrichtige Menschen, die nach der ihnen gegebenen Schau, nach der Sphäre, in der sie leben, ist aufrichtig und ehrlich meinen. Und das sieht Gott auch an. Wir wollen nicht sagen, das sind lauter Lumpen und Gauner und wir sind die vollkommenen Heiligen. Ja nicht, meine Brüder, tut ihr das ja nicht. Es gibt überall Menschen, die wirklich aus der Wahrheit sind. Ich habe in meinem Leben so viele echte, göttliche, biblische Seelsorger haben dürfen. So viele Wunder der Gnade erlebt. Von Hamburg bis nach Venedig und von Wien bis nach Paris, so viele Dinge erlebt, dass ich sehr bescheiden und still geworden bin. Und die Großmäuligkeit rechts und links, die wollen wir ablehnen. Wir wollen still und dankbar werden. Und das Wichtigste soll uns das Wichtigste sein. Er selbst, der Herr, und unser Fertigwerden für ihn. Und alles andere ist zweitrangig. Halten wir das fest. Und wir haben das Wort Gottes und haben den Geist Gottes. Und darum fürchten wir uns nicht und trauen Gott zu, dass er uns nicht in seinem Wort betrogen hat oder dass Gott dummes Zeug geschwätzt hat, was nicht stimmt. Das trauen wir Gott nicht zu. Wir haben das Vertrauen, dass wirklich Himmel und Erde vergehen und kein Jota von der Schrift vergehen wird. Das hat der Herr gesagt und das glauben wir und das halten wir fest. Und wenn 10.000 sagen, dass die Handschriften sind unecht und das ist eingeschmuggelt und das stimmt nicht und die Wissenschaften, die Aufklärung, ach, die können sagen, was sie wollen. Brüder, wir sind verantwortlich nach dem Wort, das wir in den Händen und nach dem Geist, den wir im Herzen haben. Und da wollen wir uns vollenden lassen. Ich sehe, es sind hier auch ältere Semester, Brüder und Schwestern. Es dauert nicht mehr lang, wir sind bald am Ziel. Ja. Also das als Voraussetzung. Gott gibt uns Probezeiten sowohl persönlich, individuell, dem Einzelwesen, als auch der Menschheit als solcher. Und ich will euch die große Linie zeichnen. Denn die kleine Linie, die Anwendung, die erbauliche, evangelistische Anwendung, die gibt uns ja unser eigenes Gewissen. Die großen Linien sind erstens vom Paradies bis zum Fall. Und ich sagte vorhin schon, wie lange das dauerte, wissen wir nicht. Wenn einer es weiß, ja, ich weiß es nicht, denn ich habe dafür kein Schriftwort. Das können Tausende und werden wohl Tausende von Jahren gewesen sein. Denn der erst geschaffene Mensch, der Vollmensch, der hatte ja gewaltige Aufgaben. Er sollte zum Beispiel herrschen wie die Vögel des Himmels, wie die Tiere der Erde.
und über die Fische des Meeres, beziehungsweise die Lebewesen, die sich im Meer bewegen. Und wenn er den Auftrag hatte, da hat er ihn auch wenigstens eine Zeit lang ausgeführt. Und von dieser wunderbaren Gnaden- und Liebesherrschaft sagt die Schrift wenig. Aber ich glaube, wenn Gott gesagt hat, er soll herrschen, da hat er geherrscht. Wie lange wissen wir nicht. Und wissen, was dann hereinkam, und wissen auch nicht, warum die beiden Schöpfungsberichte für unser menschliches Denken differieren und scheinbar widersprechen. Es gibt viele Dinge, da sage ich, ich weiß nicht. Wenn man ein junger Kerl ist, ein junger Evangelist, da weiß man alles. Und zwar weiß man alles besser. Und zwar weiß man alles am besten. Und die anderen, das sind lauter Dummköpfe. Die ist nicht so sehr, wie wir sehen. Wenn man mal 50 Jahre älter ist, da sagt man, ich glaube, das so sehen zu dürfen und sagen zu sollen. Da wird man so vorsichtig, so bescheiden. Wer noch ein freches Maul hat gegen die anderen, der steht noch auf der Kindesstufe. Denn Neid und Streit und Verleumdung und Bosheit sind Zeichen, dass man noch auf einer tiefen, infantilen Stufe steht. Wenn man älter wird, wird man bescheidener, dankbarer, demütiger, glückseliger. Da kann man segnen, wo man früher geflucht hat. Und da kann man lieben, wo man früher gehasst hat. Und da kann man wohltun, wo man früher verfolgt hat. Das kann aber nur der, der wesenhaft in diese Dinge hineingewachsen ist. Wer noch unversöhnlich ist, von Kampf gegen die anderen, der hat das Wesen noch nicht begriffen. Der kann noch so viel schwätzen und machen, wie er will. Brüder, wir stehen alle vor dem Herrn, und der sieht das Herz, die untersten, innersten Beweggründe an, unser Unterbewusstsein und unser Unbewusstes. Und das ist eine ernste Sache und ist eine glückselige Sache. Das ist eine wunderbare Segenstätigkeit des Heiligen Geistes, die sich davon zieht. Also, entschuldigt, wenn ich manche ganz individuellen, persönlichen Dinge sage, die scheinbar nicht zum Thema gehören, aber sie gehören doch dazu. Denn die Probezeiten wollen erweisen, ob das, was wir innerlich vorzuhaben, behaupten oder vorgeben zu haben, ob das echt ist. Paradies bis zum Fall. Das ist die Zeit der Jugend und der Kindheit des Einzelnen und ist für die Völkergeschichte die Jugend und die Kindheit der Völker. Wir wissen darüber, ich sage es zum dritten Mal, nicht viel Einzelheiten. Wir wissen nur, dass es eine großartige Zeit gewesen sein muss. Denn das paradiesische Leben war ohne Sünde, ohne bewusste Übertretung. Das paradiesische Leben war schon ein Zusammenklingen der verschiedenen Schöpfungsarten, die durch die Sünde später getrennt wurden. Zum Beispiel ist es heute verboten, mit Engeln oder Boten oder in Beziehung zu treten. Das ist heute verboten. Damals war das gang und gäbe, ihr sollt herrschen. Ja, wie soll denn der Urmensch, wie soll denn er herrschen über die Vögel des Himmels, wenn er sich nicht, was alle Kirchenväter glauben, hinein erheben kann in die Lufthimmel? Oder wenn er nicht hinabgehen kann in die Tiefen der Ozeane, dass er da einen Gegendruck entwickeln muss, das weiß jeder Sextaner oder jeder Quartaner. Das macht uns keine Sorgen. Wir wissen nur, dass das, was Gott befiehlt, möglich ist. Und dass auch das, was Gott verbietet, möglich ist, sonst würde er es nicht verbieten. Ich habe noch nie meinen Schulkindern, als ich noch Schule hielt, verboten, das Schulhaus umzuwerfen. Niemals. Habe ich ihn niemals verboten. Wir dürfen nicht das Schulhaus umkippen. Warum habe ich das nicht verboten? Weil man das gar nicht kann. Und wenn Gott verbietet, mit Toten in Beziehung zu treten, so geht daraus hervor, dass das möglich ist. Sonst hätte er es nicht verboten. Unmögliche Dinge werden nicht verboten. Ich werde vielleicht auf diese Dinge nachher noch zu sprechen kommen, denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten in der Seelsorge erlebt, dass wir uns ganz stracks und steil wieder den Zeiten von 1. Mose 6 und den Zeiten von Sodom und Gomorra nähern. In unglaublicher Weise. Engelgleiche Mädchen von 15 Jahren. Da sind ja keine Kinder da. Kamen zu mir in die Aussprache, engelgleiche Mädchen, 15-jährige Engel. und haben vom Heiligen Geist gepackt, gebeichtet über ihr Leben, sodass eine Schwester, die davon wusste, die Diakonissin, was in Ohnmacht gefallen ist. Und sagt, ja, ja, Bruder Heller, gibt es denn so etwas? Ja, sowas gibt es. Wir nähern uns mit Geschwindigkeit dem moralischen Zustand von Sodom und Gomorra. Und auch den Funktionen, wie sie in 1. Mose 6 waren, woran wir vielleicht nachher kommen. Was die Probezeit geht zu Ende, dieses Äons. Und die nächste Probezeit, die letzte des tausendjährigen Reiches, steht nahe vor der Tür. Vielleicht nur durch 7 bis höchstens 20 Jahre getrennt von uns. Da stehen wir. Das geht aus der Schrift hervor. Das können wir beweisen. So steht es geschrieben. Und wo der Heilige Geist nicht mehr Menschen dahin führt, dass sie ihr Leben aufräumen, dass sie sich selbst verurteilen und dass sie den wichtigsten Dienst der Seelsorge oder den Hirtendienst begehren oder tun, wenn der, wo der nicht ist, der sei Hirten- und Seelsorgerdienst. Das ist alles Larifari. Alles Schaumschlägerei. Alles wertlos. Ich weiß Leute, die sind 40 Jahre in die Versammlungen gelaufen und hatten keine Heilsgewissheit. Kenne Leute, alte Männer, die zu allem Ja und Amen nicken, was der Herr Pfarrer sagt, haben keine Heilsgewissheit. Ich weiß das aus ihrem eigenen Munde. Meine Freunde, wir leben in einer Zeit religiösen Theaters. Unsagbar. Und da wollen wir uns ganz klar nach der Schrift orientieren. Wie ist der Lauf Gottes in den Völkern und wie ist der Lauf Gottes in unserem Leben? Was wird erprobt? Was wird als echt erwiesen? Oder was wird durch den Heiligen Geist gestraft und ausgeschieden aus unserem Leben? Ich sagte also, das erste ist das Paradies. Die Paradieseszeit endet mit dem Fall. Wir werden sehen, dass jede Probezeit mit einem Totalbankrott des Geschöpfes endet. Alle diese Examina, die werden mit vollkommen ungenügend ad acta gelegt. Aber das muss sein. Das hat Gott gewusst vor Grundlegung der Welt. Und ein Mensch, der aus der Wahrheit ist, der sagt, das ist ja eigentlich wahr, wenn ich mein Leben betrachte. Dieses fromme Geschwätz und Theater, was ich da alles verzapft habe. Ach, was bin ich doch ein elender Tropfen. An mir, in meinem Leben, ist nichts auf dieser Erde. Und wenn 3.000-4.000 Menschen durch deinen Dienst zum Glauben gekommen wären, so bist du in dir selbst dennoch ein armer Tropf. Und wenn du 10.000 geholfen hast, aus ihren Bindungen frei zu werden, gelöst zu werden, frohlocken zu können, dass das Familienleben und die Ehe in Ordnung haben und dass Gott augenscheinlich sein Siegel, sein Ja zu deinem Dienst gab, und so bist du dennoch in dir nichts anderes als ein armer Tropf. Denn er hat es ja getan, nicht wir selbst. Brüder, das lernen wir. Das lernen wir. Nun, ich will aber weitergehen, erst einmal in einer kleinen Übersicht. Das zweite ist die Zeit des Gewissens. Da wird der Mensch gelenkt und geleitet von seinem Gewissen. Von dem Wissen, was ich weiß, weiß Gott auch. Und das Gewissen war damals das Entscheidende. Es spielt auch heute noch eine Rolle, aber wichtiger als das Gewissen ist das Wort der Heilige Geist. Das ist wichtiger, denn die meisten Menschen, die haben entweder ein abgestumpftes Gewissen oder ein überreiztes Gewissen. Und beides leitet uns irre. Daher kommen die vielen Selbstmordgedanken und Selbstmordversuche und all die vielen, vielen Dinge, von denen wir umbrandet sind. Durch unsere Literatur, die wir lesen und durch den Geist, der ganze Städte beherrscht. Das ist grauenhaft. Diese Zeit des Gewissens endet mit der Sündflut. Auch das Licht des Gewissens hilft nicht. Das Gewissen kann uns höchstens sagen, du bist eine ganze Arbeit drauf, mit dir ist nichts los, aus dir wird auch nie etwas. Und viele solcher Leute, ich habe die persönlich gesprochen, die kommen dann ins Irrenhaus und behaupten steif und fest, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Das habe ich oft erlebt. Früher habe ich dann versucht, vor 15, 20 Jahren, 30 Jahren, oder noch vielleicht vor 12 Jahren, versucht, das denen auszureden. Nein, 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 haben sie nicht getan. Das mache ich heute nicht mehr. Ich habe heute gelernt, aus der heiligen Seelsorge Jesu, der einem Juden sagen konnte, was du tust, das tue bald. Gut, verrat mich und häng dich auf. Diese Härte, diese göttliche Härte, die nichts anderes ist als leidende Liebe in ihrem innersten Sein, die ist bei uns Frommen verloren gegangen. Wir würden sagen, lieber Judas, mach doch sowas nicht, bleib doch da, tu dir doch nichts an. So hätten wir so ein frommes Geschwätz und Salbader verzapft. Macht Jesus nicht. Wer gottlos ist, der sei ferner gottlos. Und wer böse ist, sei ferner böse. Sagt die Schrift. Für die Endzeit. Meine Lieben, wir müssen auch da lernen. Ich sage also, das Gewissen allein kann uns nicht retten. Und die Zeit des Gewissens endet mit der Sündflut. Eine Zeit, die viele Parallelen hat mit uns. Wir werden später dran kommen. Drittens, dann kommt die Zeit des Gesetzes. Die Zeit des Gesetzes endet mit der Gefangenschaft, mit dem Zerbrechen Israels in Israel und Juda, mit dem Wegführen von den heiligen Orten, vom Tempel, vom heiligen Land und so weiter. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Das Gesetz richtet Zorn an. Das Gesetz weckt die schlafende Sünde. Das Gesetz ist der Dienst der Engel. Das habe ich vier Sachen gesagt. Das soll mal genügen. Das sagt die Schrift. Das Gesetz, der Nomos. Ja. Nicht die Gebote, die Entität. Die nicht, die nicht. Aber ich werde das vielleicht auch noch berühren. Dann kommt das Leben Jesu. Das sendet Gott seinen Sohn in seiner Reinheit und Vollkommenheit. Und sagt, hier ist mein geliebter Sohn. Und was geschieht? Nur ganz weniger öffnen sich ihm, sind aus der Wahrheit, hören seine Stimmen, selbst seine Doxa, seine Herrlichkeit, nur ganz wenige. Und die anderen, die bringen ihn um. Das Leben Jesu endet mit dem Kreuz. Dann kommt die fünfte Probezeit. Das ist das Leben der Heiligen oder der Heilige Geist in den Zeugen und Märtyrern durch die ganze Kirchengeschichte bis heute. Und diese Zeit, wo prächtige Heilige, prächtige Märtyrer gelebt haben, wunderbare Menschen, als ich in Rom kürzlich im Kolosseum stand und die Städten sah, wo die Christen waren oder auch unten in den Katakomben und so weiter und so weiter, und mich da hineinversetzte, das waren wir ein unerhörtes, ungeheures Erleben. Ich habe verboten bekommen von meinen Freunden, die Ärzte sind, also Adolf, du machst mal Ferien, zum ersten Mal in deinem Leben. Ich habe im vorigen Jahr zum ersten Mal in meinem Leben Ferien gemacht. Ja, zum ersten Mal. Da war ich in Italien, habe mir Verschiedenes angesehen, Herculano und Pompeji und so weiter und so weiter. Und da war 14 Tage Ferien gehabt und da habe ich keine Versammlung halten dürfen. Ich habe aber 27 Versammlungen gehalten.
Ja, nicht voll.
Bis das Herz nicht voll ist, es geht ein Bund über. Ja. Und die sagten, ach, das macht die doch gar nicht aus, Bruder Heller. Halten Sie uns doch nach dem Frühstück morgens und nach dem Abendessen, halten Sie es doch eine Versammlung, eine kurze braucht nicht so lang zu sein, wir können ja alle beten dann noch und so weiter. Und wir haben die Kraft und die Herrlichkeit Gottes verspürt. Es war wunderbar. Ja, und an diesen Städten, wo da die Märtyrer waren, in diesen Versammlungsräumen, dort unten in den Katakomben, in einem, in dem Paulus gewesen sein soll, und vielleicht auch war, ich bin bezittert und beben und höchste Ergriffenheit war ich da. Und da baten sich Bruder Heller, beten Sie jetzt hier noch einmal mit uns, hier in diesem Gewölbe. Wie oft macht da Paulus gebeten? Beten Sie mal mit uns. Ach, das war für mich ein demütigendes und ein unsagbar beglückendes Erleben. Das kann man schwer schildern, das muss man eben erleben. Also gut und gut, der Heilige Geist, der in Zeugen und Märtyrern wirkt, der 2000 Jahre wirkt, seit er herweggegangen ist, diese Zeit endet mit dem Abfall. Dem Abfall. Die Liebe der Masse wird erkalten. Ja, versteht geschrieben. Und am Ende, da ist der Abfall, der Zweifel, die Gottesleugnung, die Schmähung des Wortes. Ja, das geht so weit, dass hohe Herren sagen, Heiligen Geist, der hat in meinen Vorlesungen nichts zu tun. Mit dem kann ich nichts anfangen, Heiligen Geist. Dass es Gott gibt, das hält man für möglich. Jesus fraglich, aber der Heilige Geist alles Unsinn. Das ist so etwa ganz derb, grob gesagt, die Meinung, die offizielle Meinung von vielen Leuten. Meine Freunde, ich habe jetzt 5 Probezeiten genannt und die Probezeiten, die enden dann im tausendjährigen Reich und da hat Gott eine ganz wunderbare Probezeit gegeben. Er hat nämlich alle die Segnungen, die vorher da waren, differenziert und gestaffelt waren, das heißt nacheinander da waren, da ist die Segnung, da ist die Segnung, die hat er nun im tausendjährigen Reich zusammengefasst und hat dort alle Segnungen gegeben. Alles Verlangen gestillt, was die Völker je gewollt haben. Die Völker haben gesagt, ja, wenn der Arbeiter ein bisschen zu essen hat, dann ist er auch frommer. Aber solange die nichts zu fressen haben und so weiter, und wir Gewerkschaftsfunktionäre, wir da, so weiter, kein Wunder, dass da die Menschen nichts von der Kirche und von Gott wissen wollen. Das ist gar nicht wahr, es ist genau umgekehrt. Ich habe jetzt eine sehr gute und gründlich durchgeführte Befragung gelesen, mit großem Erstaunen. Da wird nachgewiesen, dass je weniger eine Familie an Monatseinkommen hat, desto häufiger in der Bibel liest, aufgrund von Zehntausenden von Befragungen. Leute mit einem Einkommen bis zu 500 Mark im Monat, da lesen von 100, lesen da vielleicht 52 die Bibel. Und bis zu 800 Mark Monatseinkommen, da lesen vielleicht 34 die Bibel. Und über 1200 Mark Monatseinkommen, da lesen vielleicht noch 12 die Bibel. Je mehr Geld sie haben, umso weniger lesen sie die Bibel. Es ist nicht umgekehrt. Je mehr Geld man einem gibt, umso breiter und anständiger und frömer wird er. Es kann nicht wahr, umso frecher und anmaßender und gottloser wird er. Leute, die nichts schaffen und nur herumreisen und schwätzen, das sind die Übelsten. Meine lieben Freunde, es ist gut, dass der Mensch das Joch trage, nicht nur in seiner Jugend, sondern auch später. Die Arbeit ist ein Segen und ich bin glücklich und dankbar. Ich habe oftmals, muss ich denn an steinbare Höhe, wo Gott mich hingestellt hat, dass ich oftmals Mittag- und Abendessen ausfallen, weil ich keine Zeit habe, weil sich so viele Leute angemeldet haben und ihr Leben vor Gott bringen und frei und froh werden wollen. Ja. Was Wunderbares. Das Wirken des Heiligen Geistes zitternd zu erleben, nicht selber zu machen, sondern zitternd zu erleben. Das Wunderbarste, was es gibt. Hätte ich nie geglaubt, dass das so köstlich und beseelig ist. Auch das nur nebenbei. Ich sagte also, im tausendjährigen Reich werden alle Segnungen, die vorher waren, zusammengefasst. So, das ist also zunächst mal ein Überblick über mein Thema. Und jetzt will ich versuchen, zu jedem Punkt einiges zu sagen. Das sind die verschiedenen Probezeiten, wie sie auch in unserem Leben sich auswirken. Auch in unserem Leben sind immer wieder Probezeiten, wo Gott uns vor Entscheidungen stellt. Und wo Gott uns in den Totalzerbruch und in die Ganzhingabe und in die völlige Demütigung führen will. Ja. Nach außen kann das ganz anders aussehen. Das sehen andere gar nicht, bemerken es nicht. Aber du und der Herr, ihr zwei wisst es. Du, dein Herz weiß es und der Herr weiß es. Bin ich dahin gekommen, dass ich jetzt sage, Herr, ich gebe zu, ich bin total ungenügend in allen Fächern. Aber mit meinem Totalbankrott gehe ich jetzt hinein in die ganz Weihe, will niemand mehr etwas nachtragen, will meine Feinde nicht mehr bekämpfen, will niemand mehr schmähen, will dankbar und demütig sein in allen Stücken und will ein Mensch sein voll von dir und leer von allem anderen. Dahin will der Heilige Geist uns führen. Ich weiß das. Weil ich es in der Schrift sehe und in der Kirchengeschichte sehe, im weitesten Sinne des Wortes, und in meinem eigenen Leben und Dienst sehe. Und nun lasst mich versuchen, über die einzelnen Punkte etwas zu sagen. Das Paradieseszeitalter oder die Paradiesesprobezeit endet mit dem Fall. Wie jede Probezeit mit dem Fall endet. Das hat Gott gewusst, das hat Gott gewollt. Das gehört mit dazu, dass er dann die Menschheit, die total bankrott geworden ist, am Ziele, wenn sie ins Nichts gekommen ist, hineinführt in sein Hochziel der Vollendung und der Verklärung. Und da wird sich niemand rühmen, ich hab's gemacht. Ja. Nein, da wird jeder sagen, nichts habe ich zu bringen. alles, Herr, bist du, wird jeder sagen. Und wohl dem, der das schon jetzt sagen kann. Ich habe erlebt auch, dass Menschen, junge Menschen, in wenigen Tagen und Wochen von einem Glanz der göttlichen Kraft und Liebe und Demut durchdrungen waren, leuchtend, strahlend waren. Das habe ich erlebt und gesehen an verschiedenen Menschen, auch an meiner jüngsten Tochter, die auf wunderbare Weise auf dem Sterbebett unter unglaublichen Schmerzen und demütigenden Bedingungen 14 Tage lang gestorben ist. Und der Arzt sagte, morgen ist sie bestimmt tot, morgen wird sie nicht mehr leben. Und so hat es 14 Tage gedauert, diese Zeit, wo sie Kot erbrach, weil alle Organe nicht mehr funktionierten, wo sie zerfressen vom Krebs im ganzen Unterleib, leuchtend da lag. Kind, hast du Schmerzen? Ja, Vater, ich habe Schmerzen. Aber ich bin glücklich, Jesus ist bei mir. Ich bin so gelöst von allem. Ich freue mich, ihn zu sehen. Vater, weine doch nicht, ich darf jetzt zu Jesus gehen. Und dann bekam sie Besuch von Leuten, auch sogenannten besseren Leuten, die gehört haben, ja, da liegt aber die Frau von unserem Oberbürgermeister und die strahlt und leuchtet und ist, sowas gibt es doch gar nicht. Da kamen sie Besuch, da kamen Leute und beichteten ihr und legten ihr Bekenntnis ab und kamen zum Glauben. Und sie ist gestorben, 14 Tage lang. Aber ich will, entschuldigt, es ist noch so jung, das Erleben. Aber ich will das nur angedeutet haben. Welch ein wunderbarer Gott! Und 3 Tage nach ihrem Tode ist mir wieder die Freude und die Kraft und die Vollmacht aufgebrochen. Aber 14 Tage war ich sehr belastet. Ich habe gebetet, als ich sie zum ersten Mal besuchte und wusste, sie hat Krebs, sie muss sterben. Ich habe gesagt, Kind, ich will Gott mein Leben anbieten für dich. Vater, bitte tu das nicht. Vater, bitte tu das nicht. Das ist Gottes Weg und Führung und da wollen wir ja sagen. Und dann habe ich aber gebetet, Herr, du weißt, dass solche Kranke und Sterbenden nachts besonders angefochten sind von Finsternismächten. Du weißt, dass sie da eine schwache Widerstandskraft haben. Herr, lege die Angst auf mich und lass meine Tochter auch bei Nacht so fröhlich und strahlend und leuchtend sein. So in der Liebe glühen, o Vater, zu dir und deinem Sohne. Schenk das meinem Kind. Und leg die Wucht und die Finsternis auf mich. So habe ich gebetet. Gott hat das Gebet erhört. Ich habe 14 schreckliche Nächte gehabt. Schreckliche Nächte, kaum schlafen können. Gott hat es gehört. Und ich war glücklich und dankbar dafür. Und mein Kind ist freudig, strahlend, leuchtend die Herrlichkeit gegangen. Leuchtend. Aber entschuldigen, ich will es abbrechen. Ja. Also es gibt Dinge, die muss man erleben. Nein, die darf man erleben. Die darf man ersterben. Und zu meinem Weg gehört auch eben das, dass ich an mir Wunder erlebt habe. Ich habe vielen Hunderten von Leuten die Hände auflegen dürfen und sie wurden gesund. Ich habe keine Propaganda damit gemacht. Und bei meinem eigenen Kind, bei meiner eigenen Frau war ich machtlos. Und das wir sagen. Das sind Gottes Wege. Und wer da nicht sagt, warum Gott es so macht, ich weiß nur, dass er keine Fehler macht. Er sei gelobt und gepriesen. Brüder, ich habe so viel gelernt, mehr als in 20 Semestern Theologie. In der Schule meines Gottes. Also noch einmal, die zweite Probezeit ist von dem Gewissen bis zur Sündflut. Und nun musste ich das, was ich vorhin andeutete, 1. Mose 6, was ein unbekanntes Gebiet ist, müsste ich euch erklären. Das kann ich aber nicht, ich will es auch nicht tun. Ich will lieber einen Überblick geben über diese Probezeiten der Menschheit. Ich will nur so viel sagen, das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was sein wird, ist längst vorher gewesen. Und alles Ende kehrt zum Anfang zurück, aber alles Ende ist größer, gewaltiger, herrlicher und in seinem Endziel schöner als jeder Anfang. Das sind eben 4 Worte aus dem Buch des Predigers, was ich eben gesagt habe. Das sind gewaltige Worte. Das sind Schlüsselworte. Die schließen uns eine Schau auf, von der in der sogenannten Christenheit kaum was da ist. Aber das ist Gottes Wort, das sind Gottes Wahrheiten. Könnte ich euch untermauern, unterbauen, beweisen mit der Schrift. Ja, ich sagte also 1. Mose 6, das ist eben der Hereinbruch der Engel- und Geisterwelt in die Menschenwelt, der Vermischung der Dämonen mit den Töchtern der Menschen, das Geborenwerden von Riesen, der Nephilim und wie sie alle heißen, dieser Mächte, dass das wiederum, dass das erstens mal andauert, die ganze Zeit hindurch. Ich weiß aus der Kirchengeschichte und weiß von treuen Brüdern, alten Brüdern, dass sie in der Seelsorge alle mit diesen Dingen zu tun hatten. Da der Umgang von Dämonen mit Frauen in verschiedener Form, greifbar, nicht greifbar, fühlbar, anfassbar, nicht fühlbar und so weiter. Ich weiß das. Aber in der letzten Zeit, da nimmt das überhand. Tiere und Dämonen. Und deshalb war ja in der Urzeit, da gab es ja viele Lebewesen, die waren halb Menschen, halb Tier. Ja, das waren alles Vorausahnungen oder auch Geistzeugungen aus dieser Verwischung, die in der Endzeit wiederkommen wird. Ich könnte darüber durch meine seelsorgerlichen Erfahrungen allerhand grauenvolle Dinge erzählen. Will ich nicht. Ich will das Wort Gottes sagen. Ich glaube das Wort Gottes. Aber nur so viel, diese Probezeit vom Gewissen bis zur Sündflut, die hat geendet mit dem Untergang. Denn Gott wollte, dass aus einem Blut die ganze Menschheit geschaffen wäre. Und der Noah und seine Familien waren die einzigen, die sich rein erhalten hatten von Vermischung mit Dämonen, gefallenen Engeln und so weiter und so weiter. Das ist eine Tatsache. Es gibt auch, nebenbei gesagt, kein einziges Volk auf der Erde, das in seinem Sagengut nicht auch die Sündflut hat. Oder das Herabsteigen der Götter vom Himmel in urgrauer Vorzeit und das Vermischen und die Entstehung vom Riesen und die Vernichtung. Kein Volk. Ich habe da ja von Fachleuten gelesen, dass irgendwo im Sagengut der Völker, nur der sogenannten Christenheit, da weiß man nichts mehr davon. Ja. Aber sonst in den Völkern, Naturvölkern, da ist das bekannt. Auch das nur andeutungsweise, damit wir verstehen, wie groß und gewaltig das Wort Gottes ist in seiner Darlegung. Das war das Zweite. Das Erste war Paradies mit dem Fall enden, das Zweite das Gewissen mit der Sündflut und das Dritte ist nun das Gesetz. Das Gesetz endet mit der Gefangenschaft. Das Gesetz, habe ich vorhin schon vier Dinge gesagt, ich könnte euch auch 6 oder 12 Dinge sagen vom Gesetz, weg die Sklave der Sünde, Reiz zur Übertretung, bringt mich zur Vollendung, ist von Engeln gegeben, ist eine unerträgliche Last, die Engel zunächst auf die Menschen und die man die Führer, die religiösen Führer, auf die einfachen Leute gelegt haben und so weiter. Untragbare Lasten legte den Leuten auf und selber wollte sie nicht tragen, sagt Jesus den Pharisäern Schriftgelehrten. Das gehört alles mit in diesem Zusammenhang, meine lieben Freunde. Also noch einmal, das Gesetz endet mit der Zerstreuung des Heilsvolkes, Israel wird zur Hure, Israel bekommt einen Scheideweg, Israel ist verteilt unter alle Völker, und zwar bis zur Endzeit. Am Ende werde ich euch wieder sammeln und ihr werdet wieder ein Volk sein. Ist das schon geschehen? Ist Israel heute wieder ein Volk?
Ja.
Sind sie zurückgeholt, wenigstens in ihren Anfängen aus den Völkern, wo sie waren? Ist das geschehen? Das war im Jahr 1948, ja. Und von da beginnt das, was die Schrift nennt, die letzte Stunde. Wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, da ist eine Stunde 42 Jahre. Kann ein kleines Kind ausrechnen. Und von diesen 42 Jahren sind die Jahre von 48 bis heute, das sind 17 schon vergangen. Und Jesus sagte, im Blick auf diese Endzeit, sagte er, siehe, diese Generation, die in der Endzeit leben wird, nämlich von 1918 ab, 48 ab, die wird nicht vergehen, bis dieses alles, nämlich Matthäus 24, geschehen ist. Das ist so klar, da braucht man gar nicht diskutieren. Natürlich kann man sagen, das ist ein Märchen, das glauben wir nicht, kann man sagen. Man kann auch sagen, das hat irgendwie so ein verrückter Jude gesagt, und die anderen haben es ihm abgeschrieben, kann man auch sagen. Aber für uns ist das Wort Gottes Wort Gottes, und deshalb glauben wir es, und wir rechnen nicht aus, wie die Bibelforscher und wie andere es gemacht haben, sondern wir sagen, so steht geschrieben, es ist die letzte Stunde. Ja, und zwar immer im Blick auf das Ende. Denn wenn die Schrift redet, redet sie in den meisten Fällen prophetisch, das heißt, sie weist auf das Ende, sie weist auf das Ziel. Aber darüber kann ich auch jetzt nichts Näheres sagen. Ich will weitergehen und will sagen, nachdem das Gesetz scheinbar aufgelöst war, kein Heilsvolk mehr da war, Israel zerstört wurde, da lief dann eine andere Probezeit. Während des Gesetzes oder am Ende des Gesetzes war noch das Leben Jesu, hat Gott seinen Sohn geschickt, der das Gesetz erfüllt hat, auf sein Pleroma geführt hat. Und was ist denn das des Gesetzes Erfüllung? Was ist das? Jawohl, die Liebe, die Agape, die Gottesliebe, das Gesetz ist Erfüllung. Wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und wenn er das Gesetz gar nicht kennt, wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist etwas Wunderbares. Deshalb sagte Luther auch einmal, liebe und dann tu, was du willst. Das ist ein gefährliches Wort für ein Fleischesmenschen. Das ist aber ein lösendes Wort für uns, wenn es uns ernst ist, vollendet, vollkommen zu werden, das Ziel zu erreichen. Das Leben Jesu endet mit dem Galgen. Das Wort Kreuz hat bei uns eine komische Färbung. Dann denken wir ans Ritterkreuz und denken an diese Diamantenkreuze und an wer weiß was. Wenn wir aber sagen Galgen, da ist der Begriff des Schauerlichen, des Ekelhaften, des Widerlichen drin. Und deshalb sage ich gern statt Kreuz Galgen. Ja. Galgen. Das war es nämlich, der Wesen nach. Das Leben Jesu endet mit dem Galgen. Selbst wenn Gott selbst herniederstieg vom Himmel und sündlos lebt im Sohn, nur Gutes tut, und man den umbringt, habe ich es bewiesen, dass die menschliche Religion, das Judentum, das menschliche Gesetz, Rom und die menschliche Kunst und Kultur Griechenlands, dass die alle drei versagt haben. Und die drei bilden den Schnittpunkt alles Menschentums. Die Religion verkörpert im Israel und die Kultur verkörpert im Griechentum und das Gesetz verkörpert im Römertum. Und die drei hatten ihren Schnittpunkt gewissermaßen in Palästina. Aber auch das nur am Rande. Ich fahre fort und sage fünftens, der Heilige Geist, jetzt kommt eine neue Zeit, mit dem Kreuz Jesu, wirkt in den Zeugen und Märtyrern. Und es ist ergreifend, einmal die alten Märtyrerakten zu lesen. Wir haben viel zu wenig gelesen. Die alten Märtyrerakten, da werden die Gespräche, sind zum Teil wirklich aufgeschrieben, die damals geführt wurden, von in der ersten Christenheit, von Vorstehern, von judenchristlichen und heidenchristlichen Gemeinden, wo 15-jährige Mädchen, wo die eine Widerstandskraft hatten und wo die Jesus bezeugten unter unsagbaren Qualen. Wir können uns das gar nicht grausig und schaurig genug vorstellen, wie als man in den neronischen Gärten die Christen umwickelte mit Werk und sie mit Pech anstrich und sie dann anzündete und dann die Kapellen, die mussten dann lärmend übertönen, die Schmerzens- und Todesrufe, was das alles für Dinge sind. Aber das redet nicht zu den Herzen und Gewissen der Menschen. Das berührt sie gar nicht. Wollen sie gar nicht wissen. Halten sie für Märchen, für übertrieben und so weiter. Geben ihr Leben und ihre Gesundheit und ihre Kraft im Dienst der Sünde her. Dem Lotto- und Toto-Wahnsinn, dem Nervenzerstörenden, dem Alkohol und Nikotin. Ich war jetzt mit einer amerikanischen Evangelistin zusammen, bei meinen Gastgebern in Frankfurt. Diese junge Frau, die haben 5 Töchter, diese Familie in Frankfurt, alle 5 gläubig und 2 davon haben amerikanische Evangelisten geheiratet, prächtige Männer, die haben Dinge erlebt, Einzelheiten habe ich gehört, die sind unglaublich, aber sie sind wahr, ich weiß es von Leuten, die das miterlebt haben, wie die Eltern dort, die einen sind in Russland geboren und so weiter, einer ist jetzt in China mit Neuen Testamenten und so weiter. Es gibt also wirklich wunderbare Dinge von der Kraft des Glaubens. Von der Macht der Liebe Jesu in einem schwachen Gefäß menschlichen Leibes, das gibt's. Aber davon will man nichts wissen, das wird totgeschwiegen. Oder wird dann bombastisch frisiert und Riesenfilme draus gemacht von den Amerikanern. Ja. Meine Freunde, die Probezeit der Heiligen, der Brüder Jesu, die fleischlichen Brüder des Israel und die geistlichen Brüder sind die Gemeinde. Und was ihr meinen Brüdern den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Diese Probezeit haben die Völker en bloc, die Völker in der Masse, vollkommen, ja, zerschlagen, nicht erfüllt. Das ist eine Tatsache. Und so stellt Gott auch in unser Leben immer wieder immer wieder solche Zeiten. Ich weiß, dass wenn in einer Schule, meinetwegen, ein Kollege gläubig ist, ein Lehrer oder eine Lehrerin, dass das so wirkt, dass die anderen, nächstes Mal so spotten, oder dann sagen, ja, so wie der ist oder wie die ist, sollte ich auch sein. Sollte ich auch sein. Und das reizt sie dann zu beweisen, dass das lauter Heuchelei ist, dass das gar nicht echt ist und so weiter. Was da geschieht, wie da Menschen zugrunde gerichtet werden und doch immer wieder neue Kräfte empfangen von oben. Das kann man gar nicht in wenigen Worten andeuten. Die Probezeit der Arbeit des Heiligen Geistes in Zeugen und Märtyrern führt in den Abfall. Denn nach außen hin sind ja heute viele Millionen von Menschen christlich, Christentum, sogenannte Christentum. Millionen, aber in Wirklichkeit ist ganz, ganz anders. Wir haben auch heute noch echte Erweckungen, und zwar im Osten. Ich habe jetzt Einzelheiten gehört von Freunden, die in Russland und China waren in den letzten Monaten. Die haben Dinge erlebt, die sind unglaublich. Wie man aus Liebe zu Jesus Opfer bringt. Wie die Liebe zu Jesus die Menschen verändert, sie zu leuchten, strahlen, von göttlichen Kräften erfüllten Menschen macht. Die Wunder erleben dürfen auch, auch ein äußeres Schauwunder, Heilungswunder auch, obgleich das nicht das Wichtigste ist. Heilungswunder ist nichts Besonderes. Verwandlung in Jesu Art ist tausendmal größer und trotzdem geht das oft dabei mit, läuft nebenher. Ich habe da auch umlernen müssen. Da war ein kluger Kerl und von 25 Jahren sagte ich, Wunder hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Das hat nur mit Israel zu tun. Damit haben wir nichts zu tun. Wo Wunder sind, ist keine Gemeindelinie, ist Reichslinie. Da habe ich auch geschwätzt. Und könnte man aufs Maul schlagen. Ja. Bis Gott mich hineinstellte in hunderten von Fällen. Am alten Leibe und in meinem Dienst. Dass einfach Menschen zu mir kamen, Bruder Ella, ich bin der Not, bitte legen Sie mir die Hände auf, dass ich frei und gesund werde. Ich bin in einer tiefen Familientragödie. Und wo ich einfach gezwungen war. Sie sagen, man darf glauben, was geschrieben steht. Bitte, bitte, hier steht es geschrieben, helfen Sie. So habe ich das erlebt und erfahren. Gegen meinen Willen habe ich umgelernt. Was bin ich so dankbar für das Sterben. Ich habe so manchmal gedacht, ach, wenn ich nur auch so sterben dürfte wie mein Kind. Meine jüngste Tochter, unter großen Schmerzen und mit Freuden heimgehen, unter entehrenden Dingen. Denkt euch, wenn da eine junge Frau von 36 Jahren, wenn die alle Augenblicke aufstoßen hat und erbricht Kot in eine Schüssel und muss dann das da abputzen alles, was das für eine Demütigung, ich hab gedacht, oh Gott, ist das dein Ebenbild, nach dir geschaffen. Ja, aber Gott ist größer als unsere Gefühlswelt und Gedankenwelt und unsere gesetzliche, harte pharisäische Moral. Meine Freunde, noch einmal in den Heiligen und Zeugen und Märtyrern hat der Heilige Geist wunderbare Probezeiten für die Menschheit gegeben. Und man hat alle Heiligen umgebracht. Es geht nicht, dass ein Prophet außerhalb Jerusalem sterbe, sagt Jesus. Kein Prophet, jeder muss sterben. Und zwei sind doch nicht gestorben. Einer ist in den Himmel gefahren, im feurigen Wagen, und einer starb an dem Mund oder an dem Wort, aber das Wort heißt auch Kuss, an dem Kuss Gottes. Der eine, das war der Elias, und das andere war der Mose. Die sind nicht gestorben. Aber wenn der Herr sagt, es geht nicht, dann müssen sie eben noch sterben. Und in der Endzeit werden sie kommen, sind einmal schon auf den Berg der Verklärung gekommen und haben mit ihm gesprochen, den Ausgang, den er nehmen sollte in Jerusalem. Da haben sie gewusst, sie haben auch noch nicht den Ausgang genommen in Jerusalem, den sie nehmen müssen, wenn sie alle echten Propheten nehmen. Und werden dann sterben und ihre Leichen werden auf den Straßen liegen. 3,5 Tage. Ja, aber wie gesagt, alle diese Zeugen und Märtyrer, die eine Probezeit bedeuteten für die Menschheit, werden einmal eine Anklage sein. Wo aber ein Mensch, und das ist das Wunderbare, und das müssen wir als Evangelisten den Leuten sagen, und hier haben wir eine wunderbare Fallbrücke und Zugbrücke zu ihrem Leben, dürfen sagen, wer aus der Wahrheit ist, der höre deine Stimme. Dein Gewissen sagt ja zu Jesus, sagt ja zur Bibel, sagt ja zu meinem Zeugnis. Dein Gewissen sagt ja zu allem reinen, guten, schönen und edlen, obgleich der Teufel dir sagt, ach, das ist ja ganz unmöglich, so kann man nicht leben, wie die Frommen da, so dumm darf man nicht sein, du darfst nicht alles gefallen lassen, er will doch sein Leben genießen und so weiter. Wenn du aber der Stimme folgst, dem Zug nach oben, oh, was lohnt sich das? Wie wird da der Herr dir Erstattungen schenken? In wunderbarer Art. Wenn du lebst neben einem bösen, tyrannischen Mann, der vielleicht nicht ganz dicht ist, oder neben einer bösen, zänklichen Frau, die dich quält, oder neben Eltern, die dich misshandeln, oder neben Kindern, die wegen der Sünde und Schande gehen, oder neben einem Vorgesetzten oder Untergebenen oder Mitarbeiter oder Obermieter oder Untermieter oder Hausbesitzer, ja ganz einerlei, wenn du deine Wege segnend und liebend gehst, wie Jesus, weil dein Herz brennt, Herr Jesus, ich möchte so sein wie du. Ich bin's ja gar nicht, ich bin ja das Gegenteil von dir, aber ich möchte so sein. Wenn du das tust, dann strömen dir die Kräfte zu. Und dann wirst du merken, es ist wunderbar, für Jesus da zu sein. Das habe ich schon vielen gesagt und geschrieben. Und viele haben mir geantwortet, Bruder Heller, du hast recht gehabt. Das ist wunderbar. Und indem wir uns unserer totalen Armseligkeit bewusst sind, fließen uns die Kräfte zu. Bruder und Schwestern, wenn wir, die wir jetzt hier beisammen sind, am ersten Mal, wir, die Handvoll Leute hier, wenn wir uns alle, jeder von uns, sagen wollte, Herr, die Zeit ist nah, es geht dem Ende entgegen. Ich möchte jetzt mit der Totalität meines Daseins und So-Seins, Herr Jesus, dir ganz angehören, wenn wir das täten. Ihr werdet staunen, welche Kräfte, wie viel Frieden, wie viel Freude. Da kämen die Leute zu euch und ihr dürftet mit ihnen reden und beten, wie mein stärkendes Kind mit bei ihren schrecklichen Schmerzen noch andere zu Jesus führen durfte. Das dürftet ihr. Das dürftet ihr. Das könnten wir, meine Freunde. Da wäre die Probezeit, die für die Masse wertlos ist, nur Gerichtszeit wird, die wäre für uns eine Läuterungszeit ohne Gleichen. Aber für die große Masse sind die Probezeiten wertlos. Und jetzt komme ich, und das will ich noch einmal sagen, die Arbeit des Heiligen Geistes, der Äon des Heiligen Geistes, der in Zeugen und Märtyrern jetzt wirkt, endet mit dem Abfall der sogenannten Christenheit, auch des Judentums. Wir leben in der großen Zeit des Abfalls. Und das, was noch echt ist, da ist so viel Mischmasch von Engelsdienst und von Unvollkommenheit drin, aber es ist ein echtes Leben da. Jawohl, was wollen wir dankbar anerkennen, wollen uns freuen für jedes echte, wahre Leben. Und wenn man viel reist, dann sieht man, es gibt immer noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Mammon und vor dem Sexus und vor dem Hochmut und vor dem eigenen Leben, sondern die in heiliger Absonderung leben. Es gibt immer noch 7000. Es gibt prächtige Menschen, unbekannte, ganz unbekannte, einsame Menschen oft. Die gibt es. Und das ist etwas Wunderbares, einmal mit einem solchen Leben Kontakt zu bekommen. Da empfängt man den größten Segen. Ich habe oft Leute besucht, um sie zu trösten. Ich bin getröstet worden von denen. Ich wollte mein Kind trösten. Dann sagt die Frau, da weine doch nicht, weine doch nicht. Und da hat die mich getröstet. Ja. Meine Freunde, ich komme jetzt zu meinem Hauptpunkt und bitte noch da um wenige Minuten Aufmerksamkeit. Ich will euch zeichnen, dass das tausendjährige Reich, das einmal endet mit der Empörung und Rebellion und einem Krieg von einem Ausmaß, wie er nie da gewesen ist, mit einem Krieg, wo die Dämonen vom Himmel her mitkämpfen. Ihr könnt die Zahlen nachlesen. Myriaden mal Myriaden. 10.000 mal 10.000 allein gibt ja schon 100 Millionen. Solche Heere werden dann kommen. Ihr könnt es nachlesen in der Schrift. Ich will euch zeichnen, wie im tausendjährigen Reich die Segnungen, die ich eben aufzählte, alle beisammen sind. Zum Beispiel sagt man, ja, warum lässt denn der Teufel, oder ist Gott dem Teufel so viel Macht? Warum hat Gott den Teufel nicht längst gebunden und weggetan? Und dann könnten die Menschen in Frieden leben. Ja, habe ich oft gehört. Habe ich auch gedacht. Als ich neu bekehrt war, warum lässt denn Gott jetzt den Teufel so viel Macht noch? Der ist doch besiegt am Kreuz. Oder alle anderen Segnungen, die dann in anderen Probezeiten waren, die ich eben euch aufzählte, ich habe euch ja 5 Segnungen aufgezählt. Alle diese Segnungen, die sind gewissermaßen zusammengerafft, zusammengefasst im tausendjährigen Reich. Und die will ich euch jetzt aufzählen. Erstens, im tausendjährigen Reich ist der Teufel gebunden, und zwar volle 1000 Jahre. Volle 1000 Jahre ist der Teufel gebunden. Zweitens, im tausendjährigen Reich ist die Ernährungslage und der Arbeitsmarkt so, dass sich niemand der Tod schaffen muss, so wie heute. Heute sterben so viele Menschen. In Deutschland nicht. Wir leiden ja am Wirtschaftswunder. Ich könnte euch auch da allerhand erzählen, wie viele, viele Menschen, junge Kerle, Plattenleger von 20 Jahren verdienen 2000 Mark im Monat. Ja. Machen ein paar Überstunden, ja, fahren in Mercedes und so weiter. Ja. Das ist unser Verderben, das ist unser Ruin. Daran gehen wir zugrunde. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, obgleich ich da manches erlebt, erfahren habe. Aber man sagt, ja, wenn die Menschen bessere Verpflegung hätten, wertvollere Verpflegung, und wenn die Gewitterkatastrophen und die Sturmflutkatastrophen und all das nicht wäre, wenn die Erde ein Paradies wäre, ja, dann wären die Menschen gut, dann wäre alles schön. Gar nicht wahr? Gar nicht wahr? Denn im tausendjährigen Reich, da ist das ja alles gegeben, da leben sie von solchen Früchten, wie damals die Kundschafter mitbrachten, an einer Stange brachten sie die köstlichsten Trauben mit. Nicht nur Trauben, auch noch andere Früchte. Wir sehen auf den Bildern meistens nur die Trauben und meinen, das wäre nur eine Traube gewesen. Ach nein, das waren auch andere wertvolle Früchte. Und das war der Riesenwuchs, der da ist, wo Kräfte des Himmels hereinbrechen in die Erde. Da gibt es immer Riesenwuchs. Aber darüber will ich nicht sprechen, obwohl das eines der interessantesten, unbekanntesten und wunderbarsten Kapitel der Schrift ist. Wenn zum Beispiel irgendwo eine weltliche Organisation ist, mit allem, eine Hierarchie meinetwegen, mit allem Hassen, Ungerechtigkeit und Geistlosigkeit und Bosheit, aber es sind auch doch echte liebesmäßige Kräfte drin. Und da gibt es ein Gemisch von Fleisch und Geist und das gibt dann große Organisationen. Ich nenne keine Namen. Ich könnte euch Namen nennen. Namen, dass ihr staunen werdet. Aber davon spreche ich nicht. Ich will nur so viel sagen. Im tausendjährigen Reich sind all die Segnungen, die vorher sporadisch da und dort eingeflochten waren, die sind dann beisammen. Der Teufel ist gebunden für 1000 Jahre und seine Dämonen. Also der herrscht nicht mehr. Die wirtschaftlichen Zustände sind so, dass der Krieg abgeschafft ist. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Es ist kein Krieg. Es werden keine Waffen hergestellt. Es ist Friede, was da schon an Geld gespart wird. Die Ernährung, die Verpflegung, die Bekleidung und so weiter, alles ist, ich hätte beinahe gesagt, sommermäßig und angenehm und so weiter und so weiter. Jeder sitzt unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock und wird die Frucht, jetzt heißt es nicht von seinem Weinstock essen, das andere wird er verkaufen, sondern er wird die Frucht seines Weinstocks essen. Er wird also das genießen mit Freude des Herzens, was an Wuchs da ist, an gesunden, guten, wohlschmeckenden Lebensmitteln. Ja, wir werden sehen, dass dort auch das Gewissen geschärft ist. Wenn nämlich einem tausendjährigen Reich, wenn ein Volk nicht den Tribut, das heißt die Abgaben, nach Jerusalem bringt, die vorgeschrieben sind, denn Jerusalem herrscht ja der König, der Christus, herrscht er dort, aber er ist meistens nicht da. Und da hat er einen Stellvertreter, der sitzt auf seinem Thron, das ist der David, in Jerusalem. Ja, ich werde ihn mal begrüßen, will mal seinen Thron dann sehen und mal vergleichen, wie er dem, der beschrieben ist hier in der Schrift, ja, da werden Zustände sein des Gewissens, die sich darin auswirken, dass ein Volk, das nicht seine Abgabe nach Jerusalem bringt, es bekommt einfach keinen Regen. 1, 2, 3, da ist eine Türe dort und da wird den Wind und Wehe, sofort schicken sie ihre Abgaben, ihre Gesandten, ihre Flugzeuge oder wie es da ist, die Flugzeuge werden ja öfters genannt, ja, oder auch die Waren ohne Pferde und so weiter, Schiffe und so weiter, schicken sie hin und im Augenblick, wo sie ihren Tribut entrichten, und da kommt wieder der Segen über das Land. Das Gewissen ist in Ordnung. Das Gewissen, von dem wir vorhin sprachen. Das nächste ist das Gesetz. Das Gesetz ist wieder, herrscht wieder und kann gehalten werden. Nach außen hin. Nur ist eben diese Gesetzesfrömmigkeit, das hebräische Wort, das da genannt wird, Schmeichelei, sie unterwerfen sich mit Schmeichelei, das heißt auch Heuchelei. Das Gesetz ist da, allerdings nicht das Füllegesetz oder das Gesetz, das in der Liebe erfüllt ist, wie wir es haben. Wir haben ja unendlich mehr, aber das Gesetz ist da. Und die Engel haben da ihre Freude im tausendjährigen Reich, sie steigen da auf und nieder, da wird es allerhand Engelsdienst geben. Wir haben ja heute auch schon mehr Engelsdienst in unseren christlichen Organisationen aller Gepräge, als wir ahnen. Ich habe selbst schon solche Städten besucht, aber die Leute wissen das nicht. Wenn man denen sagen würde, was sie da machen, ist Engelsdienst. Oh, die würden mir die Augen auskratzen. Da sage ich lieber gar nichts. Ja. Aber dass sie dir, um die zu durchschauen, muss man mal in die Bibel schauen und sich selbst kennen und die Liebe und Größe Gottes kennen. Vieles ist Engelsdienst. Und den Engelsdienst hat ja Paulus bekanntlich abgelehnt, wenn ein Engel vom Himmel käme und euch eine Botschaft erkündigte, die anders ist als meine Botschaft, meine Fühlebotschaft von dem Körper des Christus. Wenn der käme, der sei hinweggeschleudert, sagt er, Paulus. Für den Paulus war der Engelsdienst der gesetzlichen Engel schlimmer und eine größere Gefahr als die Gottlosigkeit, die Hurerei und so weiter von Korinth. Die kolosseische Gefahr war schlimmer als die korinthische Gefahr. Ja. Das sieht jeder ein, der nur ein wenig Ahnung hat von diesen großen, gewaltigen Zusammenhängen. Das Gewissen, das Gesetz, der Heilige Geist kann dort wirken. Wie der Heilige Geist wirkt im tausendjährigen Reich, kann ich euch an einer Geschichte ganz genau zeigen. An einer Geschichte, die sich damals ereignete, als man meinte, jetzt kommt das tausendjährige Reich. Wo man noch nichts wusste von der Gemeinde des Leibes Christi und von der völligen Beiseitesetzung Israels, wo man glaubte, jetzt kommt allmählich das tausendjährige Reich. Das ist die Geschichte von, könnt ihr euch denken, Ananias und Sapphira. Damals, da haben die Juden, die gläubig gewordenen Juden, die haben all ihr Besitztum den Aposteln zu Füßen gelegt. Man sagt, hier ist alles, mein ganzes Besitztum lege ich dir zu Füßen. Herr, nimm mich völlig hin, dir zu eigen. Hört man ja auch heute beten. Und wenn man aber reinguckt in das Leben derer, die so beten, Achtung, Liebe Zeit. Naja, also damals war das bei einer Reihe von Menschen so, dass sie alles opferten. Und da kamen auch Ananias und Sapphira. Das war kein Gesetz, sondern das haben die aus der Liebe herausgemacht. Und da haben die ausgemacht, die zwei, wir behalten so und so viel, vielleicht ein Drittel oder zwei Drittel, ich weiß es nicht. Ein Teil steht da für uns und das andere legen wir den Aposteln zu Füßen und sagen, hier haben wir all unser Besitztum. Damit alle sagen, oh, was sind das für fromme Leute, reiche Leute, geben alles her für das Evangelium. Und was ist damals geschehen? Damals hat Petrus gesagt, du hast dem Heiligen Geist gelogen. Das ist ja nicht wahr, du hättest ja gar nichts zu geben brauchen, hättest ja all dein Mammon behalten können, aber dass du dich jetzt so fromm hinstellst und in Wirklichkeit bist du hängst du da dran. Du hast den Heiligen Geist belogen, bumm, ist er umgefallen, war tot. Und dann kam seine Frau, die hat nichts davon gewusst, und da war genau dasselbe. Dass auch sie umgefallen war tot. So wirkt einmal im tausendjährigen Reich der Heilige Geist. Da wird einer sofort von der Sünde überführt und bestraft. Wenn heute diese Gesetze, dieses Gesetz zum Beispiel, wer lügt, wer sich frömmer hinstellt, als er in Wirklichkeit ist, wer in Wirklichkeit ein böses Herz und ein böses Maul hat und tut so, überhaupt so fromm, der fällt um und ist tot. Was meint ihr, wie viele lebende Menschen in diesem Raum wären? Kein einer, auch nicht einer. Oder? Habt ihr nicht all schon frömmer getan, als ihr seid in Wirklichkeit? Spielt doch kein Theater. Aber im tausendjährigen Reich ist das dann so. Und Ananias und Sapphira ist ein Vorspiel davon. Brüder, das müssen wir mal verstehen. Da bewundern wir die Gnade und Güte und Geduld unseres Gottes. Dann ist im tausendjährigen Reich ist also der Heilige Geist wirksam. Im tausendjährigen Reich ist Jesus da in Herrlichkeit. Der Teufel hat zu ihm gesagt, ja, du musst ein Wunder tun. Wunder. Und zeige dich den Menschen und verwandle die Steine in Brot und falle vor mir nieder und gebe dir alle Reiche der Welt. der hat ein Herrlichkeitswunder von ihm verlangt, sagt Jesus, nein, es geht jetzt der Niedrigkeitswille, kein Herrlichkeitswunder getan. Aber im tausendjährigen Reich ist der herrliche Christus sichtbar. Ich sage, der herrliche Christus, dann sind wir nämlich schon mit ihm als seine Glieder, als sein Körper mit ihm vereinigt. Ja, das Haupt und wir die Glieder, das sind wir schon im tausendjährigen Reich. Denn dieser Prozess wird am Preisrichterstuhl Christi ausgeführt und am Preisrichterstuhl Gottes bestätigt. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Der Christus, wenn wir das hören, also mir läuft es heiß und kalt den Rücken rauf und runter, wenn ich daran denke, ich bin ein Glied des Christus. Ich gehöre ihm. Ich bin ein Glied an seinem Körper. Das ist etwas unerhört Großes. Und das wird im tausendjährigen Reich sein, wird der Christus da sein. Und dann der David als sein Stellvertreter. Und trotzdem gibt es keine Erneuerung. Auch diese Segnung ist nicht da. Dann werden heilige Zeugen da sein. Dann werden alle Ärgernisse und Ausstöße sofort ausgerottet. Alle Segnungen, die vorher da waren, sind im Heiligen, im tausendjährigen Reich vereinigt. Ergebnis, nach den tausend Jahren wird der Teufel eine kurze Zeit losgelassen. Und dann kommt der eigentliche letzte Weltkrieg. Der eigentliche letzte Weltkrieg. Denn Daniel 8 ist ja nur eine Zwischenepisode, die vielleicht, ja, ich gucke jeden Tag in die Zeitung, ob es schon soweit ist. Der Ziegenbock vom äußersten Westen nach der Witter vom Osten mit einem langen Horn und einem noch längeren Horn, dem russischen und dem chinesischen Kommunismus. Meine lieben Freunde, da stehen wir davor, ob wir das miterleben oder nicht, weiß ich nicht. Ob das vor der Entrückung kommt oder nach der Entrückung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es kommt. Aber der Krieg, den die Menschheit befürchtet, weil es verbrennt und die Himmel erschüttert werden, die Erde in Flammen aufgehen, der Krieg kommt auch. Der kommt aber erst nach dem tausendjährigen Reich. Und wir sehen, dass also auch das tausendjährige Reich ein Beweis ist, dass die Menschheit versagt hat. Und dann lässt Gott alles zugrunde gehen und dann schafft er aus dem Nichts ein Neues. Und das Instrument, dessen er sich bedient, das er gebraucht, um aus dem Nichts, aus dem zugrunde gegangenen etwas Neues zu schaffen, ist die Gemeinde des Leibes des Christus. Ist Israel für die Erde, das sind wir für das Universum. Das ist die große Schau, die wir festhalten müssen. Die große Schau mit ihrer ungeheuren Weite, mit ihrer Exzentrizität und Intensität, von der leider viele nichts wissen. Und wir dürfen uns freuen, dass dann das, was Gott schafft, bestehen bleibt. Und dass, was wir hier zusammenwachsen, dass das alles zugrunde geht. Also geh ruhig zugrunde. Erkläre ruhig dein Bankrott. Sag ruhig, Herr, mit mir ist gar nichts los. Ich bekenne dir, aus mir wird nichts. Aber du wirst mich einmal herrlich und neu machen. Du hast schon ein Angeld in mein Herz gelegt, deinen Heiligen Geist, der ich glaube an deine Weisung, ich danke dir, und wirst mich einmal herrlich vollenden. Aber ich selbst, ich habe Mühe, dass ich gegen dich nicht ausschlage, habe Mühe, dass ich meinen alten Adam bändige durch den Glauben. Aber du, Herr, wirst dein Herrlichwerk vollenden. Und deshalb wiederhole ich und schließe damit, die 6 Probezeiten der Menschheit enden alle mit einem Bankrott. Und die kommende große Probezeit, das tausendjährige Reich, wird auch mit einem Bankrott enden. Aber dann macht Gott alles neu. Er zeugt das Heil ins Gottesleben. Und das sind wir, seine Teilhaber und Mitarbeiter. Unvorstellbar groß. Du sollst das ja auch nicht vorstellen. Du sollst glauben. Du sollst dafür danken. Und sollst dafür dich selber ungeteilt dem Herrn geben. Wollt ihr das tun?
Ja.
Ihr auch? Und ihr hier in der Mitte? Ja, und die linke Flügel, die auch. Ja, ihr Lieben, tut es. Es lohnt sich, ein dem Herrn völlig hingegebenes Leben zu führen. Ihr Lieben, das lohnt sich. Alles andere ist nur Dreck und Pfand und Torheit. Gott segne euch. Amen. Amen.